Deutschlandfunk. Information und Musik.
Es ist ein Drama, das der gute alte Shakespeare nicht besser hätte schreiben können. Boris Johnson allein zu Haus. Der britische Premierminister wurde diese Woche durch massenhafte Rücktritte aus den eigenen Reihen zum eigenen Abdanken gedrängt. Ein Rücktritt auf Raten vom Parteivorsitz der Tories jetzt und im Herbst spätestens auch als Regierungschef. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat ein neuer Skandal, Missbrauchsvorwürfe gegen den Tory-Parteikollegen Chris Pincher. Doch anders als bei Shakespeare wird am Ende bei Johnson keine Ordnung wiederhergestellt. Vielmehr hinterlässt Johnson Chaos an der Regierungsspitze und bei den Konservativen. Dominik Gebhardt ist Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Er ist Experte für Parlamentarismus, hat zeitweise in Großbritannien geforscht und beobachtet die britischen Konservativen seit vielen Jahren. Jetzt bin ich live mit Dominik Gebhardt verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Sinjewski.
Wie viel Schaden hat Boris Johnson angerichtet?
Ja, den größten Schaden hat er schon angerichtet, bevor er Premierminister wurde, indem er den Brexit möglich machte. Ich würde sagen, man greift nicht zu hoch, wenn man sagt, Johnson war der ausschlaggebende Faktor für den Sieg der EU-Gegner bei diesem Referendum. Und als Premierminister hat er dann eigentlich nichts getan, um die großen und hohlen Versprechungen zu erfüllen, die er und seine Anhänger vor der Volksbefragung gemacht hatten. Das wäre ohnehin schwierig gewesen, aber speziell ihm fehlte dafür charakterlich, würde ich sagen, der Mut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und er hatte auch nicht das Stehvermögen und die Sachkenntnis, die man für das langwierige und schwierige Regierungsgeschäft braucht, also für die Mühlen der Ebene, wenn Sie so wollen. Er war und blieb ein Selbstdarsteller, ein begnadeter Selbstdarsteller, ein talentierter Worteschmied, ein Komiker, ohne jede Achtung für die Institutionen und für die ungeschriebenen Regeln der britischen Verfassungsordnung.
Ja, viele Vorwürfe hat Johnson mit seinem, sagen wir mal, kauzigen Auftreten und flotten Sprüchen an sich abprallen versucht. Ob es der Brexit-Streit, Sie haben es erwähnt, mit der EU war, die Corona-Maßnahmen oder sein persönliches Fehlverhalten in der Pandemie beim Partygate. Hat er mit diesem informellen Politikstil dem Amt des Premiers nachhaltig die Glaubwürdigkeit genommen?
Ja und nein. Also es ist ja keiner der Skandale, die Johnson umgaben, war von ganz großem Kaliber. Es ging also nicht um Krieg und Frieden oder Hochverrat. Es ging um teure Tapeten, um, Sie sagten es, feuchtfröhliche Corona-Partys, um schamlose Günstlingswirtschaft. Was Johnson zu Fall gebracht hat, waren nicht diese einzelnen Vergehen, eher lässliche Verfehlungen, könnte man sagen, sondern seine offenkundige Unfähigkeit zum ernsthaften, verlässlichen Regierungsarbeit und als auch seine offenkundige Unseriösität, seine notorische Lügenhaftigkeit. Und als die Parteifreunde in der Unterhausfraktion und schließlich auch im Kabinett bemerkt haben, dass all diese Untugenden auf sie abfärbten, zogen sie die Reißleine. Und jetzt wird man sehen, ob das früh genug war oder zu spät. Eine gewisse Hoffnung kann man haben, wenn man das Ganze mit Amerika vergleicht. Auch dort haben sich ja sozusagen die Konservativen einen Populisten, der sich nicht an die Regeln hält, an die Macht gewählt. Aber die Republikaner haben sich doch nach dem gescheiterten Staatsstreich von Donald Trump eben nicht von ihrem populistischen Führer abgewandt, sondern sich ihm sozusagen noch mehr mit Haut und Haaren verschrieben. Und das hat man in Großbritannien eben nicht gemacht. Dort haben die Konservativen sozusagen mit Johnson in den Abgrund geblickt und sind dann doch zurückgetreten und haben sich von ihm losgesagt. Also jetzt ist die Frage, wie viel Scherben tatsächlich hinterher wieder zu kitten sein werden.
Interessant, wie Sie schon sagen, nicht die Wählerinnen und Wähler kicken, in Anführungsstrichen, Johnson aus dem Amt, sondern die eigenen Parteileute. Ist das ein ungewöhnlicher Vorgang?
Naja, es gibt ja einen großen Unterschied zu Amerika, den Johnson übrigens nicht begriffen hat oder nicht wahrnehmen wollte. Die Briten wählen eben nicht einen Premierminister, sondern sie wählen ein Parlament. Und das Parlament bestimmt dann den Premierminister. Das heißt, anders als in den USA hat die Gestalt an der Spitze nicht den direkten Volkswillen hinter sich, sondern er braucht eine Mehrheit im Parlament. Und wer diese Mehrheit im Parlament verliert, verliert in Großbritannien auch sein Amt. Das ist das, was wir gesehen haben in den letzten Tagen. Und wenn das auch so über die Bühne geht und Teil des Schadens, den Johnson angerichtet hat, ist ja, dass nicht alle glauben, dass auch das tatsächlich so passiert, wie es den Regeln nach passieren soll. Aber wenn das über die Bühne geht, dann hat der britische Parlamentarismus doch eine gewisse Widerstandsfähigkeit bewiesen, jedenfalls eine größere als die amerikanischen Institutionen, die stärker angeschlagen zu sein scheinen als die britischen. Aber man muss sehen, wie das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen weitergeht.
Nach David Cameron und Theresa May, jetzt der dritte Rücktritt eines Tory an der Spitze. Ja, die Konservativen, die waren ja einmal eine sehr stolze Partei. Sie gelten als die älteste der Welt, historisch auf ewig in Verbindung gebracht mit der eisernen Lady Margaret Thatcher, der ersten Frau als Regierungschefin. Sehen wir da einen Bedeutungsschwund der Konservativen, Ihrer Meinung nach?
Na, wir sehen zunächst einmal oder haben gesehen unter Johnson einen radikalen Wandel der Konservativen. Unter Johnson haben die britischen Konservativen aufgehört, die Partei zu sein, die sie davor immer gewesen waren. Sie standen nicht mehr für Respekt vor der Krone, für die Herrschaft des Parlaments, für eine solide Regierung und für den Zusammenhalt des Königreichs. Stattdessen wurden sie zu einer populistischen Brexit-Partei. Mit Johnson an der Spitze erfanden sich die Tories, die Konservativen, neu als Partei des englischen Nationalismus, wohlgemerkt des englischen, nicht des britischen Nationalismus. Und Johnsons Angebot an seine Partei war letztlich das Referendumsergebnis vom Juni 2016 zur Not auch gegen das Parlament und zur Not auch auf Kosten der Union mit Schottland und Nordirland durchzusetzen. Das ist, glaube ich, das, was an Wandel, an Transformation der britischen Konservativen passiert ist. Und die Frage ist jetzt, wie stark der Nachfolger oder die Nachfolgerin dies wieder zurückdrehen kann.
Ja, Sie sagen es, die Nachfolger, die möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger bringen sich schon in Stellung. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit die britischen Konservativen nach diesen turbulenten Tagen wieder auf die Füße fallen?
Ja, wenn man sich überlegt, was die Schwierigkeit der Konservativen ist, dann besteht es letztlich darin, dass sie als Partei des Brexit zwei unterschiedliche Strömungen ineinander verbinden. Die eine Hälfte der Brexiteers steht für niedrigere Steuern, weniger Regulierung, mehr freien Markt. Also letztlich wollen diese Leute Großbritannien, wenn es nach ihnen geht, in ein Singapur in der Nordsee verwandeln. Und die andere Hälfte ist protektionistisch, tendenziell isolationistisch und setzt auf den Interventionsstaat in einem England, das sich gegen den Rest der Welt abschottet. Und Johnson mit seinem Charisma, mit seinen Skandalen, mit seinen Witzen auch, hat sozusagen diese tiefe Spaltung, diesen Riss, der durch die Konservativen geht, so ein bisschen übertüncht oder jedenfalls davon abgelenkt. Und diese Widersprüche und Gegensätze werden jetzt mit aller Macht aufbrechen. Also der Nachfolger, die Nachfolgerin wird es enorm schwer haben.
Sagt im Deutschlandfunk Dominik Gebhardt, Professor für Geschichte an der Universität Potsdam und Großbritannien-Kenner. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.